Peter. Ja, meine Damen und Herren, Abschreckung. Der Titel meines Vortrags mag also denjenigen, die sich ein wenig mit Strategien nuklearer Bedrohung während des Kalten Krieges beschäftigt haben, unscharf, wenn nicht gar widersprüchlich erscheinen. Abschreckung, nämlich unter dem Gesichtspunkt von Abwehr zu verhandeln, setzt etwas in eins, was historisch alternativ gedacht wurde. Ich erinnere beispielsweise an Liddell Harts populären Titel Deterrent or Defense, deutsch erschienen als Abschreckung oder Abwehr von 1960. Abwehr nämlich ist, ganz konkret in Form See-, Luft- oder Weltraumgestützter technischer Abwehrsysteme, das, was Abschreckung immer wieder unterläuft und schwächt, sie aber gerade dadurch antreibt. Sprich, Abwehr ist dazu da, Abschreckung zu entwerten und fordert dazu heraus, neue Abschreckungspotenziale aufzubauen. Problematisch sind also in diesem Sinne nicht Waffen, sondern ihre Abwehr, weil erst diese neue Waffen erfinden lässt. Das Henne- und Ei-Problem ist also nicht nur theologisch, sondern auch militärisch gelöst. Zur Unterbrechung dieser Spirale begannen die Abrüstungsbemühungen zwischen USA und UdSSR deshalb 1972 mit den ABM, also Anti-Ballistic Missile-Verträgen, die eben Abwehrsysteme begrenzen und deren Entwicklung, Erprobung und Aufstellung, abgesehen von den Hauptstädten, untersagten. So viel also zum Titel Abschreckung. Ich werde heute nicht wirklich über Abschreckung und Abwehr reden, sondern über das Reden über Abschreckung und Abwehr selbst. Mein Vortrag gilt Hermann Kahn, einem der prominentesten Abschreckungstheoretiker. Und die Frage der Abwehr wird mich eher in Bezug auf sein Schreiben und Denken über Abschreckung beschäftigen. Und Peter hat es angekündigt, man muss der Jungen Akademie auch dafür danken. Sie hat es ermöglicht, dass demnächst also eine kleine Anthologie mit deutschen Erstübersetzungen von Kahn erscheinen kann. Lassen Sie mich, weil er inzwischen so vergessen, mir zumindest so vergessen erscheint, er hat ja mal die Bestsellerlisten gefüllt vor 30 Jahren, wenigstens ein paar Worte zu Hermann Kahn verlieren. Hermann Kahn, geboren 1922, wuchs in eher bescheidenen Verhältnissen auf. Sie sehen hier ein Kinderfoto. Kahn ist der kleine, dicke Junge rechts. Die Eltern waren jüdische Einwanderer aus Polen und betrieben eine kleine Schneiderei in der Bronx, daher auch die hübschen Anzüge der Kinder. Wenn Intelligenz jedoch das ist, was Intelligenztests erst erfinden und darin eine, wie soll man sagen, je historische Form von Rationalität ausdrücken, dann war der junge Hermann ein Wunderkind. Die Geschichte oder zumindest die Anekdote will es, dass niemand zuvor bei der Rekrutierung alle Aufgaben des eignungsdiagnostischen Intelligenztests der US Army in der vorgegebenen Zeit löste. Sie sehen ein allegorisches Bild von Kahn als Soldat mit Buch in der Hand. Kahn jedoch schaffte es so schnell, dass er sogar noch mal zurückkommen konnte und einen Fehler korrigieren und damit die höchste jemals gemessene Punktzahl zu erreichen. Bei so viel militärischer Intelligenz stand einer steilen Karriere nichts im Weg. Ohne eine Promotion auch nur begonnen zu haben, sollte er nach Los Alamos kommandiert werden, was nur ein anderer Marschbefehl knapp verhinderte. Dafür war er nach dem Krieg sofort als Assistent von Hans Bethe und Edward Teller bei der Konstruktion der Wasserstoffbombe tätig und versuchte nebenher seine Promotion über Monte Carlo Methoden bei Richard Feynman im Caltech einzureichen. Seit 1948 arbeitete Kahn an der zwei Jahre zuvor gegründeten RAND Corporation, dem ersten und einflussreichsten Think Tank des Kalten Kriegs. Kahn, damals gerade 26 Jahre alt, war für diese neue Art von Institution wie geschaffen, auch wenn er in den ersten Jahren in seinen Publikationen noch ganz der Physik treu blieb. Was die RAND Corporation nämlich auszeichnete, war eine neue Weise, über den Krieg zu denken. Eine Weise, wie sie nach Karl Jaspers nur im Zeichen nuklearer Waffen entstehen konnte und notwendig wurde. Denn die Bombe, ob nun A oder H, war etwas, an dem man trotz oder gerade wegen Hiroshima und Nagasaki alle Erfahrung versagen musste. Obwohl nämlich das Operations Research schon während des Zweiten Weltkriegs die Leistungsfähigkeit interdisziplinärer Teams von Mathematikern, Ingenieuren und Ökonomen bei der Entwicklung, bei der Optimierung technikbasierter taktischer Operationen bewiesen hatte, war der Rat erfahrener Soldaten auf strategischer Ebene unerlässlich geblieben. Genau diese Expertise und Stellung wurde jedoch technisch durch die Bombe und institutionell durch die Thinktanks unterhöhlt. Was entstand, war der Typus des Civilian Defense Intellectual, dessen Personal sich aus jungen, akademisch gebildeten Männern rekrutierte, die kaum oder gar keine Kriegserfahrung besaßen und sich unter den neuen Bedingungen ja auch nicht auf Erfahrung, Urteilskraft und Intuition verlassen mussten, sondern nur auf eine kühle, technische Form von Rationalität. Would you prefer a warm human error? Fragte Kahn gerne, wenn man ihm Inhumanität vorwarf. Die unvorstellbare Kraft von Megatonnenbomben und die inkommensurablen Zeiträume, über die sie nachwirken, waren etwas, über das man in gewisser Hinsicht nur rein denken konnte. Spannungen, wer die Bombe überhaupt denken kann und darf, blieben daher nicht aus. Von General Curtis LeMay ist ein Satz überliefert, der sich an Harold Brown, den auch gerade mal 34-jährigen Director of Defense Research and Development bei RAND, bezieht und das Verhältnis von Senior Officers und Civilian Defense Intellectuals auf den Punkt bringt. Er sagt also einfach nur, "Why, that son of a bitch was in junior high school while I was out bombing Japan." Umgekehrt pflegte Kahn auf Kritik von Veteranen mit dem Satz zu antworten, wie viele Atomkriege haben Sie denn zuletzt geführt? Solches Selbstbewusstsein war nicht nur den schier unerschöpflichen Mitteln geschuldet, die die Air Force den jungen Systemanalytikern bei RAND hoffnungsvoll angedeihen ließ, sondern auch einer besonderen akademischen Lebensform, die hinter gläsernen Vorhängen im sonnigen Santa Monica an der Pazifikküste gepflegt wurde. Das gibt so etwa die Stimmung der Zeit wieder. In jener Zeit, als man sich vorbehaltlos zu Flachdächern und abstrakter Kunst bekannte, fanden Besprechungen auch schon mal im Kreis auf dem flauschigen Teppich statt, bei einem Gin Tonic zwischen spindeldürren Möbeln, Tütenlampen und primitivistischer Kunst. Die Bürotüren standen notorisch offen, in lauen Sommernächten drangen Cool-Jazz-Klänge aus dem einen oder anderen Büro und mancher junge Rüstungsberater glitt abends noch einmal in den Instituts-Swimmingpool. Unter dem kalifornischen Sternenhimmel, das ist Hermann Kahn in Seitenansicht, unter dem kalifornischen Sternenhimmel dahintreibend wurde das Große zu denken so leicht wie der eigene schwerelose Körper oder mit den Worten des reale 300 Pfund schweren Hermann Kahn, we take God's view, the president's view, big, aerial, global, galactic, ethereal, spatial, overall. Zitat Ende. Megalomanie gehört also zum Berufsrisiko. So viel zunächst zum Vorspiel im heiteren Wissenschaftshimmel, dem wir wohl heute noch gewisse Fantasien von Exzellenzzentren schulden und aus dem 1960 auch eine Art Bombe auf die amerikanische Öffentlichkeit fiel. Ich meine damit Hermann Kahns 650 Seiten schweres Hauptwerk On Thermonuclear War, kurz OTW, das während eines Forschungsjahres am Center of International Studies im eher liberalen Princeton entstand und deshalb überhaupt nur veröffentlicht werden durfte. Die anderen Studien blieben alle erstmal intern bei der RAND Corporation. Kahn hatte sich damit schon im Titel zum Clausewitz des Atomzeitalters aufgeschwungen und wurde über Nacht ebenso berühmt wie berüchtigt. In einer vernichtenden Rezension bezeichnete ihn der Scientific American, Zitat, als Chinggis Khan, a monster who had written an insane, pornographic book, a moral tract on mass murder, how to plan it, how to commit it, how to get away with it, how to justify it. Über Thomas Schelling, einen Kollegen Kahns und letztjährigen Ökonomie-Nobelpreisträger, kam der Kontakt zu Stanley Kubrick zustande, der nicht nur Kahns Erfindung der Doomsday Machine in seinen Dr. Seltsam übernahm, also jene Inkarnation absoluter Abwehr, wenn man so will, also einer Maschine, die unter bestimmten Bedingungen einfach die ganze Menschheit vernichtet, das ist wortwörtlich von Kahn übernommen, sondern auch die ganze von Kahn akribisch wie plakativ zugleich entfaltete Logik möglicher Erst- und Zweitschläge in Szene setzte. Den Filmausschnitt kennen Sie alle, ich zeige ihn jetzt nicht. Khan bei Kubrick, das ist nicht nur der unvergessliche Peter Sellers als deutsches Genie im Rollstuhl, der von einem neuen tausendjährigen Reich unter der radioaktiv verstrahlten Erdoberfläche träumt. Wir erinnern uns 10 Frauen auf einen Mann und ähnliche Dinge. Obwohl Khan auch dazu bereits einige Texte und Forschungsanträge verfasst hatte. Vielmehr verkörpert der wahnsinnige General Jack D. Ripper die Hauptthesen von Khans On Thermonuclear War. Durch einen fingierten Überraschungsangriff setzt dieser bekanntlich die gesamte amerikanische Zweitschlagmaschinerie in Gang, um unter Verlust einiger Millionen Amerikaner eine totale Auslöschung der UdSSR zu provozieren. Genau dies war Khans Kritik an der Strategie sogenannter Massive Retaliation unter Eisenhower und John Foster Dulles. Während diese bis Mitte der 50er Jahre einen Präventivschlag bei einer sowjetischen Aggression vorsahen, argumentierte Khan im Sinne einer Mutual Assured Destruction oder kurz MAD. Diese geht davon aus, dass durch Zivilschutz und Second Strike Capability ein vernichtender Zweitschlag möglich, durchführbar und angesichts kalkulierbarer Verluste auch zweckmäßig sein könnte. Schon in diesen Hinweisen zeichnet sich vielleicht ab, inwiefern Khans Veröffentlichung ein Skandalon war. Lassen Sie mich aber trotzdem ein kleines Beispiel geben, wie zu dieser Zeit eine typische Khan-Argumentation funktioniert, um dann in einem weiteren Schritt zu Fragen des Denkens in Bezug auf die Abwehr zu kommen. Zweiter Punkt. 1958, so viel muss vorab gesagt werden, hatte Khan einen Forschungsantrag verfasst, der sich mit Fragen sogenannter Non-Military Defense Capabilities, also schlicht Zivilschutz, beschäftigte. Das Angebot, das er machte, bestand in der Ausarbeitung eines Rahmenprogramms, durch das das Überleben einer bestimmten Anzahl amerikanischer Bürger im Falle eines Atomkriegs garantiert werden sollte. Die Vorschläge sind durch Hollywood später sattsam bekannt geworden und müssen kaum berichtet werden. Die Grundidee ist ein Leben unter der Erdoberfläche, in Bunkern und aufgelassenen Bergwerkstollen, zu dessen Planung und Organisation Architekten und Ernährungswissenschaftler, Ärzte und Ökonomen, Ingenieure und Logistiker herangezogen werden müssen. Interessant ist aber vielmehr Khans Frage, wie die Frage des Überlebens selbst gestellt werden muss. Denn weil und sobald nicht alle zu retten sind, muss entschieden werden, wie viel an Rettung möglich ist und wie viel man sich die Rettung kosten lassen will. Die Ökonomie des Überlebens kennt, jenseits von Gut und Böse, ein Optimum, eine Art spieltheoretischer Minimax-Strategie gegen den Tod. Es gibt also einen Sattelpunkt der Effizienz, unterhalb dessen es zu billig und oberhalb dessen es zu teuer wäre, mehr Leben zu sichern. Daran gekoppelt ist die Entscheidung, wie teuer es für eine Regierung werden darf, bei der Rettung ihrer Bürger gut beraten zu sein. Khan empfiehlt seinen Sponsoren wörtlich ein Cheap Starter Set, also eine Art Kombivertrag für Research, Development, System Analysis, Planning and Design über eine Fördersumme von $200 Millionen in der ersten Förderphase von 2 Jahren. Also das ist 1958 wirklich viel Geld, $200 Millionen für 2 Jahre. Dafür gibt es dann die Kalkulation eines Ausgleichsfonds, eines War Damage Equalization Corporation, gratis dazu, sozusagen als Bonus, wenn man diese Lösung nimmt. Und er rechnet eben vor, wenn man ihm weniger gibt, gibt es halt auch schlechtere Lösungen. Vor diesem Hintergrund lautet nun die erste Frage, mit der Khan 2 Jahre später OTW eröffnet, Zitat, werden die Überlebenden die Toten beneiden? Also ich übersetze die Sachen jetzt, es ist leider nie ins Deutsche übersetzt worden, das Buch. Es geht in diesem ersten Kapitel darum, unter welchen Bedingungen eine Welt nach einem Atomkrieg noch lebenswert erscheinen und unter welchen Belastungen eine bürgerliche Gesellschaft nach amerikanischen Vorkriegsstandards überleben kann. Oder kurz gefasst, how much tragedy is acceptable? Denjenigen, die von der Katastrophe eines nuklearen Genozids sprechen, hält Khan vor, dass katastrophal ein dehnbarer Begriff sei, über den man sich erstmal verständigen müsse. Auch Human Tragedy sei etwas, über das man, Zitat, in an objective and quantitative fashion reden könne. Als zentraler Regulator dient das Verhältnis von radioaktiver Strahlung und Schäden im Erbgut. ausgehend von einer als nicht gesundheitsschädigend geltenden Dosis von 10 Röntgen, rechnet Kahn die Zahl der kleineren und größeren Defekte, der Frühsterblichkeit und der Fehlgeburten über verschiedene Zeiträume und für verschiedene Strahlungsintensitäten hoch und schätzt den volkswirtschaftlichen Schaden und die psychologische Belastung ab. Interessant sind hier erstens, ebenso wie beim Zivilschutz, die Sattelpunkte. Unterhalb welcher Schwelle lässt sich noch weiteres Leid anhäufen? Und oberhalb welcher Schwelle wird es so unerträglich, dass die Leute nicht mehr in der Lage sind, diszipliniert die erforderliche Wiederaufbauarbeit zu leisten? Bei einer Verdopplung der genetischen Defekte ist zu vermuten, dass, Zitat, the extra costs would not be large. Und man muss sich fragen, was man hinzunehmen gewillt ist, um beispielsweise Europa nicht an die UdSSR zu verlieren. Zweitens spielt die Zeit eine entscheidende Rolle für die Wahrnehmung. Ob A. 100% einer bestimmten Anzahl von Menschen sofort sterben oder B. je 10% über 10 Generationen oder C. je 1% über 100 Generationen oder D. 0,1% über 1000 Generationen macht einen Unterschied. To spread the genetic damage, so Kahn, is something very useful. Drittens und zuletzt gilt es zu vergleichen, inwiefern sich die Normalität moderner Friedenszeiten denn eigentlich vom Krieg unterscheidet. Oder mit Kahns Worten, man muss den Horror of War mit dem Horror of Peace vergleichen. Mortalitätsraten an bestimmten Arbeitsplätzen in der Industrie, bei Verkehrsunfällen oder schlicht durch Umweltbelastung fordern kaum weniger Opfer als begrenzte Kriege, fallen aber im Alltag deutlich weniger auf. Friedenszeiten sind mindestens so gefährlich wie Kriegszeiten. Oder mit Kahn, War is a terrible thing, but so is peace. Lassen Sie mich die Details überspringen, was auffällt. Also das geht noch endlos so weiter und auch zu anderen Themen. Was auffällt, ist, dass hier gut 25 Jahre vor der Konjunktur des Begriffs ein Konzept von Risikogesellschaft in aller Schärfe formuliert wird. Die Folgen eines Atomkriegs sind, um einen Satz von Ulrich Beck abzuwandeln, nicht hierarchisch, sondern demokratisch. Und die Folgen sind in etwa die gleichen. Wie ist Risiko gesellschaftlich verteilt? Wie abstrakt oder konkret wird Risiko wahrgenommen bzw. nicht wahrgenommen? Und inwiefern ist Risiko ein strukturelles Problem einer Moderne, innerhalb derer die Produktion von Reichtum an die Produktion von Risiken gekoppelt ist? Unter diesem Aspekt ist Kahns Argument, Krieg einfach als modernes Risiko zu behandeln und seiner Selbstreflexivität zuzuführen, nur konsequent, und die Sympathie eines ausgewiesenen Pazifisten wie Bertrand Russell wird schon erheblich verständlicher. Also Russell war jemand, der Kahn immer in Schutz genommen hat gegen Zynismusvorwürfe. Nehmen wir noch einmal den Faden des Beginns auf. Der Atomkrieg ist inkommensurabel. Seine Gewalt und Nachhaltigkeit übersteigen nicht nur das Erfahrungswissen von Veteranen, sondern auch die Einbildungskraft von Zivilisten. Die Antwort auf die Frage, wie man mit dieser Bedrohung umgeht, mag vielleicht lauten, Abwehr kann viele Formen haben. In der Psychologie beschreibt sie eher einen Funktionszusammenhang, über den die Integrität der Persönlichkeit vor sich und anderen gegen alles, was Angst hervorruft, geschützt werden kann. Die Funktionsträger können jedoch sehr verschieden sein. Verkehrung oder Verdrängung, Identifikation oder Verleugnung, Projektion oder Ungeschehen machen, können auf unterschiedlichen Ebenen als Abwehrmechanismen benutzt werden. In der Zeit von Sputnik-Schock, McCarthy und Missile Gap mag man daher vieles als Abwehr lesen. Ich zeige Ihnen hier so ein paar Beispiele. Etwa die Duck-and-Cover-Trainings, die versprachen, dass man eine Druckwelle notfalls unter einer Schulbank gekauert übersteht. Oder das Ground-Observer-Programm, innerhalb dessen 400.000 Beobachter Tag ein, Tag aus in den Himmel schauten, um bei sowjetischen Raketen oder unbekannten Flugzeugen Alarm zu schlagen. Also Sie sehen unten, das ist so ein Zivilhandbuch, in dem die Flugzeugtypen aufgeführt sind, dass die Beobachter erkennen, was da rumfliegt. Oder auch nur die von Kahn so scharf kritisierte Weigerung, einen möglichen Atomkrieg im Detail durchzuarbeiten, statt ihn immer nur als katastrophal zu bezeichnen und damit gerade nicht denken zu müssen. Möglicherweise sind, wenn man es so freudianisch sehen will, Hiroshima und Nagasaki Erfahrungen, die nicht reaktiviert werden dürfen, weil sie zu ihrer Zeit keine Abwehr bewirkt haben. Halten wir also fest, dass Kahns Schreiben allgemein einen Versuch darstellt, Ängste in Risiken zu konvertieren, sie aus den Schlaufen der Abwehr zu lösen und einer Art wissenschaftlicher Reflexivität zuzuführen. Aber, das wäre die Anschlussfrage, was ist es für eine seltsame Form von Wissenschaft, die hier betrieben wird, und was ist es für ein Wissen, das sie generiert und organisiert? Zu Beginn hatte ich darauf verwiesen, wie sich die Generationen militärischer Berater ablösten und wie dies zugleich eine Ablösung von Erfahrungswissen durch kognitives Wissen bedeutete. Die Methoden der neuen Civil Defense Intellectuals stammten weitgehend aus dem Operations Research und der mathematischen Spieltheorie. Der entscheidende Unterschied, den die Bombe dabei macht, ist, dass die Arbeit der Thinktanks gewissermaßen referenzlos bleibt. Oder etwas genauer, das Denken über den Atomkrieg findet unter der Bedingung statt, dass er nicht stattfindet. Das Rechnen mit seinen Wirkungen findet unter der Bedingung statt, dass man über sie trotz mexikanischer Wüsten und pazifischer Atolle nichts weiß. Die Entwicklung von Strategien findet unter der Bedingung statt, dass man sie nicht prüft. Wir haben es also mit einer Wissenschaft zu tun, die sich ihres Wissens nicht experimentell versichern kann, beziehungsweise die nur deshalb existieren kann, weil sie sich ihres Wissens niemals experimentell versichern darf. Sie ist eine Wissenschaft möglicher Lösungen zu hypothetischen Problemen, deren natürlicher Modus der Konjunktiv ist. Kahns Kapitel über die Doomsday-Maschine ist keine strategische Empfehlung, sie zu bauen, sondern gibt im Durchspielen der Konsequenzen zu denken, wie eine Welt aussähe, in der es sie gäbe. Sein Kapitel über das Leben nach dem Krieg ist keine medizinische Studie zu den Wirkungen radioaktiver Verstrahlung, sondern erzählt mit strenger statistischer Konsequenz, wie eine Welt belebt würde, die verstrahlt wäre. Thomas Mache und Annette Wunsche haben für solche Konstrukte von alternativen Welten zuletzt den Begriff des Gedankenexperiments stark gemacht. Zitat: Das Gedankenexperiment unterscheidet sich von der Fiktion im Allgemeinen durch seinen punktuellen strategischen Einsatz. Es geht ihm nicht um alle möglichen Welten, sondern bloß um eine Welt, in der ein einziger Sachverhalt, ein einziges Ereignis, eine einzige Handlung möglich oder unmöglich ist. Ein solches Modell einer alternativen Welt ist wissenschaftlichen Methoden zugänglich und doch zugleich literarisch. Es bietet wie jedes Modell strukturierte Denkmöglichkeiten, die im Umfeld der Rand Corporation als, so nannte man es dort, als Synthetic History firmieren. Die synthetische Geschichte gewährt zu studieren, was die reale hoffentlich nie offenbart. Die Bombe erzeugt gewissermaßen, im Gegensatz zu Schlegels rückwärtsgewandten Propheten, vorwärtsgewandte Historiker, die eine Möglichkeit gefunden haben, mit Nichtwissen produktiv umzugehen. Dritter Punkt. Lassen Sie mich das in einem letzten Schritt versuchen, etwas präziser zu historisieren und vor allem auf den medientechnischen Grund zu verweisen. Meine Vermutung, die von Peter Gallison souffliert ist, lautet, dass Kahns, also Gallison hat untersucht, was Kahn in Los Alamos getrieben hat, lautet, dass Kahns Methode, den neuen Krieg zu denken, den damals neuen Krieg zu denken, strukturell geradewegs aus der Forschung an jenen Technologien ableitbar ist, die diesen Krieg erst erfinden. Oder knapper, was die Bombe ermöglicht, ermöglicht auch die Synthetic History. Und jene Hermann Consciousness, die Jerome Agel einmal die Mentalität, unter der Jerome Agel einmal die Mentalität der 60er Jahre rubriziert hat, hat eben auch technikhistorische Bedingungen. Kahns Publikationen bei der Rand Corporation waren bis gegen Ende der 50er Jahre zutiefst geprägt von seinen Arbeiten in Los Alamos. Das heißt, sie beschäftigten sich mit der Frage der Abschirmung radioaktiver Strahlung sowie der Herstellung und Anwendung von Zufallszahlen im Rahmen sogenannter Monte-Carlo-Methoden. Sie verweisen damit auf einen epistemischen Umbruch, der in seiner Bedeutung gerade noch für gegenwärtige Wissenschaften kaum unterschätzt werden kann, nämlich die Einführung der Computersimulation. Die Ausgangslage ist klar. Im Rahmen der Teilchenphysik, das heißt konkret der Konstruktion der Wasserstoffbombe, stellen sich physikalische Probleme, die weder analytisch noch experimentell zugänglich sind. Mathematisch gesehen führt die Beschreibung von Teilchenbewegungen zu Formelmonstern, die letztlich nicht zu handhaben sind. Physikalisch gesehen können aber keine ordentlichen Experimente durchgeführt werden, weil schon aufgrund der hohen Temperaturen keine technische Möglichkeit besteht, eine kontrollierte Fusion im Labor zu studieren. Der dritte Weg, der sich nur aufgrund der neuen Technologie von Digitalrechnern eröffnet und der die Grenzen zwischen Mathematiker und Experimentator, zwischen theoretischer und praktischer Physik dekonstruiert, wenn Sie so wollen, dieser dritte Weg besteht in der Konstruktion einer Alternative Reality, in der Versuche unter genau definierten Bedingungen virtuell durchgeführt werden können. Oder mit den Worten John von Neumanns: We want to use this machine, den Computer, in the same sense in which a cyclotron is used in a physics laboratory. Was man bei Rand verstanden hat, das ist der zu Ehren von John von Neumann so benannte Johnny-Egg-Computer, der bei der Rand Corporation, also an Hermann Kahns Arbeitsplatz, stand. Der Rechner wird zum Untersuchungsgerät eines Gegenstands, der zugleich in ihm erfunden wird, weil er im Realen nicht zugänglich ist. Oder mit den etwas lässigeren Worten Hermann Kahns, Zitat: If, for example, the model builder were to want a green-eyed pig with curly hair and six toes, and if this event had a non-zero probability, then the Monte Carlo experimenter, unlike the agriculturist, could immediately produce the animal. Also im Rechner kann man eben diese gelockten Schweine mit blauen Augen und sechs Zehen sofort generieren. Man muss sie nicht in der Welt suchen. Und dann kann man Experimente mit ihnen machen. Diese Art von Computational Physics, wie es auch genannt wurde, Computational Physics ist also durch ihre Programmiertheit zwar so theoretisch wie eine Formel, verhält sich aber in der Laufzeit einzelner Programme mit Zufallszahlen eher wie ein einzelnes Experiment. Theoretische Annahmen sind im programmierten Versuchsaufbau verkörpert, der je nach Beschaffenheit der ebenfalls symbolischen Versuchsergebnisse rasch geändert werden kann. Das ist nicht nur höchst praktisch, sondern auch erkenntnistheoretisch rasant, weil hier gewissermaßen Seins- und Erkenntniskategorien zusammenfallen. Denn das, was erkannt wird, wird in einer künstlichen und damit immer schon intelligiblen Welt erkannt. Und trotzdem schließt das nicht aus, sondern gerade ein, dass Modelle für etwas gut sind, das heißt, dass aufgrund von Erkenntnissen in diesen alternativen Welten Anwendungen wie etwa Bomben in der realen möglich sind. Etwas konkreter, ich langweile Sie jetzt nicht mit allzu viel Details, ich zeige Ihnen nur, um das auch biografisch noch festzumachen, also hier ein Gruppenfoto aus einer IBM-Konferenz on Scientific Computing, und Sie sehen in der mittleren Reihe ganz links, der zweite ist John von Neumann, der dritte ist Hermann Kahn. Also dort haben sie zusammen teilgenommen zu genau diesen Themen, über die ich gerade gesprochen habe. Etwas konkreter sieht das nun so aus, dass die teilchenphysikalischen Simulationen nicht von einer kontinuierlichen Welt ausgehen, der man sich durch partielle Differentialgleichungen unendlich genau annähern könnte, sondern von einer diskontinuierlichen und zufälligen Welt, die durch Rechner imitiert werden kann, weil diese ebenfalls digital funktionieren und in ausreichendem Umfang Zufallszahlen generieren können. Das ist kein echter Zufall, aber wie Neumann sagt, ein brauchbarer, praktikabler Zufall. Computersimulation wäre damit nicht nur eine andere Darstellung von Welt, sondern gewissermaßen ein Phänomen gleicher Art. Praktisch heißt dies nun beispielsweise für die Arbeit Hermann Kahns, der die Bewegung von Teilchen durch Abwehrschilde untersuchte, dass man nicht versucht, diesem Problem etwa mit hydrodynamischen Flussgleichungen beizukommen, sondern einfach eine bestimmte Menge virtueller einzelner Teilchen am Rechner modelliert, diesen Teilchen dann in diskreten zeitlichen Schritten eine Zufallsbewegung nach Monte-Carlo-Methoden auferlegt und bei jedem einzelnen Teilchen und nach jedem Schritt Delta T protokolliert, ob es abprallt, ob es im Schutzschild verbleibt oder ob es den Schutzschild durchdringt. Diese Protokolle der Bewegung einzelner Teilchen nennen sich hübscherweise Particle Histories. Und ich komme gleich zurück. Solche Experimente werden dann wiederholt und mit verschiedenen großen Samples an Teilchen durchgeführt. Im weiteren Verlauf werden dann Verfahren der Varianzbeschränkung wie Splitting oder Importance Sampling eingeführt, die bestimmte Phänomene verstärken, etwa Streuungsphänomene am Schild, und im Vergleich zu ungerichteten, unbiased Durchläufen eine bessere Einschätzung des Systemverhaltens erlauben. Vierter Punkt. Wenn wir nun auf die Frage des nuklearen Krieges zurückkommen, ergibt sich ein erstaunlich ähnliches Bild. Denn die Realität atomarer Bedrohung entzieht sich sowohl den analytischen Kategorien, die sich an vergangenen Kriegen erarbeiten ließen, als auch dem Experiment eines Krieges, der nicht stattfinden darf. Die vorhandenen Formeln reichen gewissermaßen nicht, aber ein Versuch wäre auch unbeherrschbar. Mir scheint, dass Kahns Schreiben ein drittes ist, das zwischen diesen Unmöglichkeiten sich situiert und von dem aus Kahns Programm eines Denken des Undenkbaren, wie er das nennt, das Denken des Undenkbaren verständlich wird. Wenn seit Los Alamos das Computing die neue Sprache für virtuelle Ereignisse der Physik ist, dann ist seit Kahn das Szenario die neue Sprache für virtuelle Ereignisse des Kalten Krieges. Die epistemische Rolle und die Logik des Szenarios entspricht der Computersimulation und lässt sich selbst noch biografisch von dort datieren. Das Szenario, von Kahn auch, Zitat, Alternative World Futures Approach genannt, ist eine Reformulierung der alternativen Welten der Teilchenphysik. Das Schreiben möglicher Geschichte im Zeichen der Bombe bedient sich der gleichen Zeichenoperationen wie die Entwicklung der Bombe selbst. Die eingangs berichtete Auseinandersetzung mit einer radioaktiv verstrahlten US-Bevölkerung funktioniert wie ein Teilchenmodell, in dem man mit etwas experimentieren kann, das Ähnlichkeit mit einer Wirklichkeit haben könnte, an der man selbst nicht experimentieren kann. Die genetischen Defekte von Hunderttausenden sind so etwas wie das Green-Eyed Pig with Curly Hair, das nur für Simulatoren leicht herzustellen ist. Das Szenario versteht sich also weder als Prognose dessen, was passieren wird, noch als Organisationsplan für Ereignisse, von denen man sich wünscht, dass sie passieren mögen. Stattdessen entfaltet das Szenario, ausgehend von bestimmten Vorgaben, alternative und gleichmögliche Ereignisserien. Es ist eine Form experimentellen Erzählens, eines Erzählens, dessen Motor das Experiment ist und eines Experiments, das nicht ohne die Erzählung auskommen kann. Ziel dieses Experiments ist aber nicht, die eine oder andere Möglichkeit als wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher auszumachen, sondern die Bedingungen unterschiedlicher Ereignisfolgen selbst zu markieren. Zitat Kahn, ein Szenarium möchte darauf hinweisen, wie es dazu kommen könnte. In diesem Sinn funktionieren Kahns Synthetic Histories ähnlich den Particle Histories in den ENIAC, SEAC oder MANIAC-Rechnern. Es sind einzelne Elemente, die in den erzählerischen Simulationsraum ausgesetzt sind, die durch Zufall motiviert, also in Bewegung gebracht werden, und die durch Kollision andere Elemente anstoßen oder ins Leere laufen. Geradezu lehrbuchhaft ist dazu Kahns Szenario der Explosion einer nuklearen Waffe auf einer SAC-Basis im Jahr 1960. Niemand weiß genau, wie es passieren konnte, aber die Konsequenzen dieses Ereignisses lassen sich in mehreren alternativen Erzählsträngen entwickeln, die zuletzt entweder die USA oder die UdSSR als Verlierer dastehen lassen. Trotzdem wird man, so Kahn, nicht wissen, ob diese oder jene gleichmögliche Welt darum eine bessere oder schlechtere wäre. Was interessiert, ist nur, dass die mehreren Erzählungen zusammen und nur zusammen das Verständnis of, Zitat, bizarre actions vertiefen. Also es wäre auch so eine Art Version von Geschichte als einziges Wunder, wie es Koselleck mal gesagt hat. Man könnte den Vergleich noch weiter treiben. Ebenso wie die Monte-Carlo-Simulation der Teilchenphysik kommt das Szenario nie im Singular vor. Es muss, um überhaupt Sinn zu machen, mehrfach durchlaufen werden, wobei sich keine Lerneffekte einstellen dürfen, sondern die Stöße der Kausalität sich im optimalen Fall so zufällig wie Brownsche Bewegungen ereignen müssen. Ebenso wie in der Computersimulation handelt es sich dabei um binäre Codierungen. Dort wurde ein Teilchen, wenig später auch in zellulären Automaten, ein Teilchen als um einen Schritt pro Zeitintervall springend modelliert, ebenso wie synthetische Geschichte entlang binärer Entscheidungsbäume sprunghaft weiterrückt. Die Verzweigung von Erzählungen entspringt der gleichen Diagrammatik, in der Kahn zu Zeiten von Neumanns gelernt hatte, Computerprogramme aufzuschreiben. Ich sage Ihnen, das ist eine aus den Fragmenten von Kahns nie anerkannter Promotion über Monte-Carlo-Methoden. Und das ist ein Flussdiagramm zur Programmierung des ENIAC-Rechners. Und genau mit der gleichen Logik macht er 10 Jahre später ein Flussdiagramm von Ereignissen, die bei einem sowjetischen Erstschlag eintreten können. Und die werden dann in Kapiteln auserzählt, also als literarischer Text entfaltet. Aber das ist sozusagen das Flussdiagramm dieses Erzählprogramms gewissermaßen. Und das ist, kommt meiner Meinung nach direkt aus dieser Art, Programme zu schreiben, also nicht in Programmiersprachen, sondern in Flussdiagrammen, wie John von Neumann es eben vorgeschlagen hat, bei dem er es gelernt hat. Und ebenso wie bei Teilchensamples gibt es zuletzt auch bei den Geschichtssamples Verfahren der Varianzreduzierung. In den Alternative World Futures, auch einer unveröffentlichten Studie, beispielsweise beschreibt Kahn 21 Themen, mit denen man sozusagen also die Samples möglicher Geschichte eine Richtung geben kann, die sich eben auch mathematisch als Important Samplings lesen lassen. Beispielsweise sind griechisch bei ihm durchbuchstabiert Lambda, Challenges from Latin America, Kappa, Communism on the March, Mu, Extensive Multipolarity oder Gamma, Most Peaceful and Prosperous Grand Design, innerhalb derer dann eben verschiedene Particle Histories entwickelt werden können. So, Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Ich habe Ihre Geduld auch schon etwas beansprucht. Lassen Sie mich einige Punkte festhalten. Das ist eine Karikatur, ich hoffe, man kann das etwas lesen, von 1962. Also man sieht, welche Popularität Kahn auch hatte, dass sich Satiremagazine seiner angenommen haben. Lassen Sie mich wenigstens einige Punkte festhalten. Zu den psychoanalytischen Abwehrmechanismen gehört, wenngleich umstritten, die Rationalisierung als logische Erklärung einer Handlung, eines Gefühls oder eines Gedankens, deren eigentliche Ursache dem Bewusstsein nicht zugänglich ist, weil sie zu unangenehm ist. Das wäre die einfache Erklärung für das Rechnen des nuklearen Kriegs. Die etwas umwegigere, die ich vorschlage, lautet, dass diese Rationalität erst von Medien gespendet wird. Die Adaption der Monte-Carlo-Methoden und Markov-Ketten aus den Teilchensimulationen in die poetische Tätigkeit erlaubt erst die Rationalität der Kahnschen Szenarien, Zufälle und Entscheidungsbäume, Übergangswahrscheinlichkeiten und Programmschleifen steuern das Schreiben, maschinisieren es in gewissem Sinne und erlauben es damit, die eigenen Abwehrmechanismen des Denkens zu umgehen. Es ist eine Art generativer Strukturalismus, der es erlaubt, das Undenkbare zu denken oder zu schreiben. Zweitens, diese Technologien verdanken sich, wenn man den Begriff etwas weiter fasst, selbst einer Abwehr. Die nuklearen Prozesse sind eine Art Angriff auf die Mathematik und auf das Experiment zugleich. Und es ist das unmögliche Ereignis der Bombe, das ein bestimmtes Wissen generiert, dessen Medium die Computersimulation und dessen ästhetische Form im Falle Kahns die Erzählung ist. Wir zehren noch heute davon, wenngleich in kleinerem Maßstab, vom Crashtest bis zum terroristischen Anschlag, von der Epidemie bis zum Katastrophenschutz generiert sich Abwehrwissen aus den virtuellen Welten von Simulationen und Szenarien. Also ich erinnere nur daran, dass die RAND Corporation 5 Jahre vor dem 11. September natürlich ein Szenario hatte, in dem Passagierflugzeuge in Hochhäuser gestürzt werden durch Terroristen. Das steht alles schon, stand schon geschrieben. Die Frage ist halt, wer es liest. Drittens, Simulationen und Szenarien existieren nicht nur für sich als ästhetisch-technische Ereignisse und nicht nur als Repräsentation von etwas, nämlich möglicher Welten, sondern sind auch für etwas da. Ihr Horizont ist das Reale und so bleibt heute zumindest die Frage, welche Strategien der Abwehr werden ergriffen angesichts der endlosen Zahl möglicher bedrohlicher Welten. Hans Blumenberg hat einmal geschrieben, dass Rhetorik, Zitat, die Anstrengung der spezialisierten Vernunft ist, sich zur Allgemeinen zu machen. Hermann Kahn hatte für solche Überlegungen ein feines Gespür. Aber obwohl wir wissen, wie viele Minister und Präsidenten ihn interessiert angeschaut haben, Ford ist nur einer, Nixon, Reagan, alle haben sie auch Nachrufe auf ihn geschrieben, wird es schwer sein zu erfahren, wer eigentlich zugehört hat. Herzlichen Dank.